Ich spreche heute über einen Bereich unseres Lebens, der ganz schön groß ist, aber über den wir so oft gar nicht nachdenken, und zwar über den Alltag. Die Lehre heute basiert auf zwei Erlebnissen, die ich in der letzten Zeit hatte. Das zweite Erlebnis ist eine Person aus Fleisch und Blut, die ich nachher gleich hier nach vorne bitten werde. Und das erste ist eher aus meinem persönlichen Reflexion herausgeboren, und zwar, ich habe mir mal beim Leben zugeschaut. Ich weiß nicht, ob du das auch manchmal machst. Ich habe mir so beim Leben zugeschaut und ich war echt über eine Sache relativ schockiert. Und zwar, ich habe es echt drauf, eine Stunde Gebetszeit zu machen und erfüllt zu sein und voller Freude und Frieden. Und dann komme ich heim oder gehe ich raus und irgendwas nervt mich. Und ich bin von Salbung 124% auf minus 12 innerhalb weniger Sekunden. Gibt's irgendjemanden, bei dem das auch schon mal so war? Es ist erstaunlich, wie wir das hinkriegen. Es ist erstaunlich, wie wir in einem Bereich unseres Lebens, ne, so geistliches Leben oder du gehst im Gottesdienst, so, das ist der eine Bereich und der ist schön und Gott. Und dann kommen diese so Sachen, Auto in die Reparaturwerkstatt bringen und arbeiten und Essen kochen und Windeln wechseln und duschen und all diese Sachen, womit unser Alltag erfüllt ist. Und ich habe gemerkt, wie weit ich davon entfernt bin, dass in all diesen Bereichen Jesus wirklich drin ist. So, das heißt, diese Lehre ist heute nicht eine wie aus meiner reichen Lebenserfahrung schöpfe, gebe ich euch die besten Tipps, sondern das ist eine Lehre, von der ich mir denke, die sollte ich selber mal hören. Ich habe mir gedacht, ich müsste mal echt eine gute Lehre hören über Christsein im Alltag. Ich habe mir gedacht, ach, weißt was, ich schreibe eine drüber, dann lerne ich auch was davon. So, und das Ergebnis von einem therapeutischen Prozess sozusagen. Und ich nenne diese Lehre heute Abend, weil es tatsächlich so ist, wie dieser Titel sagt. Ich nenne sie der heilige Alltag. Wir sprechen über den heiligen Alltag. So, und dann kam was Zweites dazu, und zwar die Veronika Moser, ich werde es euch gleich vorstellen, hat mir ein Zeugnis geschickt oder hat mir einfach ein bisschen erzählt, was Gott mit ihr so gemacht hat, so in der letzten Zeit. Und das fand ich so gut, dass ich sie gebeten habe, das heute Abend hier zu erzählen. Veronika, ich bitte dich mal nach vorne zu kommen. Veronika und ich kennen uns etliche Jahre schon von Jugendarbeit und so. Und sie war dann in unterschiedlichen Orten der Welt und lebt seit einem Jahr oder so in Augsburg, ist richtig? Genau, seit einem Jahr in Augsburg. Und es ist total interessant zu hören, was der Herr an ihr getan hat bezüglich dieses Themas. Danke, dass du heute da bist, Froni.
Ich danke dir für die Einladung. Genau, Johannes hat mich heute eingeladen, etwas mit euch zu teilen, was mir seit ein paar Monaten ganz wichtig geworden ist oder was ich eben erfahren habe. Ich danke dir, dass ich eben heute das teilen darf. Und zwar ist es so eine Wahrheit, die ja ganz viel etwas bei mir, die mir einfach nicht bewusst war. Wisst ihr denn, dass alle in diesem Raum hier zum rund um die Uhr Gebet berufen seid? Egal in welchem Job ihr seid? Oder ist euch bewusst, dass ihr wirklich berufen seid zur Heiligkeit? Ist euch bewusst, dass ihr berufen seid, Entschuldigung, ich bin ganz nervös. Ja, oder ist euch bewusst, dass es eben keine erstklassigen und zweitklassigen Christen gibt? Diese Fragen, die waren mir echt ewige Zeit nicht bewusst. Ich kenne Jesus eben schon jetzt echt auch ein paar Jahre. Und ich habe mich immer nach wirklich Intimität mit ihm gesehnt und ich war immer eifersüchtig auf alle, die wirklich diese Intimität mit ihm hatten. Ganz am Anfang als Kind war ich immer eifersüchtig auf Abraham, dass ich nur mit in die Luft drehte und er hatte eben Gott vor seinem Zelt und hat gegessen. Später waren es eben die Heiligen oder eben, als ich dann Jesus kennengelernt habe, waren es eben die Gebetshausleute, wo ich immer gesagt habe, oh, die haben etwas, was ich haben will, dieses rund um die Uhr bei ihm sein zu können, beten zu können, eben diesen heiligen Lebensstil führen zu können. Und in dieser Zeit hat sich echt das in mir eingebrannt, dass ich das eben nur haben kann, wenn ich eben Gebetshausmissionar bin. Und ich hatte wirklich das Glück, auch für 2 Jahre in Israel und in den USA vollzeitlich eben Gebetshausmissionar zu sein. Aber in der Zeit war ich dann doch eigentlich recht unglücklich, obwohl ich das hatte, was ich immer wollte. Denn mir hat mein Beruf gefehlt. Ich habe eben Erzieherin gelernt und ich war eben in Sukkatalel, in dem Gebetshaus in Israel. Und ich war auf der einen Seite echt so glücklich, eben beten zu können, vor Jesus sein zu können. Ich habe gesagt, oh, ich liebe es, vor deinen Füßen zu sein. Ich liebe es, einfach Zeit zu haben, die Bibel zu lesen, einfach tief ins Wort zu gehen, dein Wort zu meditieren, einfach im Lobpreis vor dir zu stehen. Dazwischendrin habe ich immer gedacht, okay, Herr, ist es okay, wenn ich jetzt sage, dass ich eigentlich die Kinder ganz arg vermisse und dass ich es vermisse, eigentlich morgens aufzustehen und loszugehen und eben auf meine Arbeit zu gehen? Und ganz, ganz lange war das für mich echt immer schlecht. Ich habe immer gedacht, oh nee, das ist ja, du musst wie Maria sein, nicht Martha, okay? Das, für mich war das wirklich, okay, Maria oder Martha, nee, ich will Maria sein, bloß nicht in die Arbeitswelt. Oder eben auch, oder ich hatte echt gedacht, okay, ich kann nur diesen heiligen Lebensstil, wonach ich so einen Hunger hatte, nur eben dann bekommen, wenn ich eben wirklich ganz abgeschottet bin und wirklich ganz viel Zeit habe im Wort, ganz viel Zeit fürs Gebet. Und mir ging es nicht auf, dass ich eigentlich beides verbinden kann. Und ich war eben letztes Jahr in den USA, auch als Vollzeitmissionar in einem Gebetshaus, hatte wirklich die schönste Zeit, war aber ganz froh, als Jesus gesagt hat, okay, du kannst nach Deutschland gehen und auch wieder in den Beruf zurück. Und ich habe noch nie so einen schönen Arbeitsplatz gehabt wie jetzt. Also Jesus hat mich total gesegnet. Ich hatte das Interview noch in den USA gehabt über Skype, habe die Stelle bekommen. Meine Arbeitsstelle ist gleich um die Ecke von meiner Wohnung. Ich habe eine ganz liebe Chefin, die auch Jesus liebt. Wir können ganz viel eben auch mit den Kindern über Jesus erzählen. Und Gott tut wirklich ganz viel. Und ich war so froh über diese tolle Arbeitsstelle und dennoch habe ich immer gedacht, oh nee, eigentlich sollst du ja noch viel, viel mehr Zeit im Gebetshaus verbringen und ja. Und eben in einer der letzten Sessions im Gebetshaus hat mich dann eigentlich mal, weil ich wieder so unglücklich war oder so hin und her gerissen war, was soll ich machen, Herr? Ich liebe es hier zu sein, aber auf der anderen Seite mag ich auch meine Arbeit. Und der Heilige Geist hat mich gefragt, Veronika, wer hat dir gesagt, dass du eigentlich beides trennen musst? Wer hat gesagt, dass du nur heilig sein kannst, wenn du Vollzeitmissionar bist? Wer hat dir eingeredet, dass es erstklassige und zweitklassige Christen gibt? Warum denkst du, dass du Mindner bist, wenn du eben deinen Beruf magst? Und die Worte, die haben mich so getroffen, das war so eine Erlösung und eben echt so eine Freisetzung. Zu merken, dass ich mich nicht entscheiden muss, dass ich eben beides haben kann, dass es völlig okay ist, meinen Beruf zu lieben und gerne zu arbeiten, was ich wirklich tue. Die Erzieherinnen beschweren sich immer, sagen, sie würden gerne mehr Geld haben. Ich würde auch wirklich für weniger arbeiten, weil ich einfach meine Arbeit liebe, wegen der Aufgabe willen. Und ich habe es wirklich gelernt in den letzten Wochen. Wirklich der Heilige Geist hat mir wirklich geholfen, eben beides zu verbinden. Eben auf meine Arbeit zu gehen, eben Vollzeit zu arbeiten, aber auch genauso viel eben trotzdem noch Zeit für Jesus zu finden. Ich war immer früher eifersüchtig eben auf die Vollzeitmitarbeiter und habe gesagt, oh, der Johannes, der kann jetzt 8 Stunden oder so in den Gebetsraum gehen. Und ja, und ich nicht. Oder wo ich immer gedacht habe, oh Jesus, wirst du nicht sagen, dass ich dann mein ganzes Leben vergeudet habe? Oder eben Johannes wird viel, viel heiliger sein als ich. Und ich werde eben das mein Leben lang bereuen, so viel verpasst zu haben. Das waren eben die Fragen, die mich beschäftigt haben. Und der Heilige Geist hat mir echt gesagt, nee, Froni, das ist nicht wahr. Und was ich gelernt habe, ist einfach, dass du, wenn du als Vollzeit eben im Berufsleben steht, dass du einfach ein bisschen Disziplin brauchst. Aber auch da hilft der Heilige Geist ganz arg. Also eben, ich liebe es einfach, morgens schon früher aufzustehen und das ist schon ein bisschen tough, aber auch da habe ich einfach wirklich gebetet und der Heilige Geist hat mir geholfen, mich immer um 5 Uhr zu wecken, ohne Wecker. Das war eine Gebetserhöhung, die er gleich gemacht hat. Und eben genau, ich habe eben diese eine Stunde noch Zeit vorher, Bibel zu lesen, was mir wichtig ist. Nicht, dass die anderen dann weiter voraus sind. Oder eben auch, oder mir ist es auch einfach wichtig, vorher schon einfach für die Kolleginnen gebetet zu haben, für die Kinder. Und ich sehe auch wirklich da, dass Gott da auch schon ganz viel gemacht hat. Also eben eine Kollegin, die Jesus noch nicht so kennt, wie wir das gerne möchten. Die hat letzte Woche ganz spontan von der Bibel angefangen. Mir ist fast meine Tasse Kaffee aus der Hand gefallen, als sie mit ihrer Bibel da stand, die sie mitgebracht hat und gesagt hat, ja, also du, ich habe die mal gelesen vor ein paar Jahren. Ist ja eigentlich schon ein ganz interessantes Buch, oder? Und ich so, oh wow. Und wir hatten gleich eine gute Basis gehabt oder eben auch Kinder, die in der Ecke spielen und plötzlich haben sie angefangen zu singen. Hurra, hurra, hurra für Jesus. Weil sie eben Kinderlobpreislieder von den Kolleginnen schon gehört haben. Und ich liebe das einfach, im Alltag einfach auch mit Jesus verbunden zu sein. Und ich habe es einfach wirklich gelernt, das eben zu verbinden, also eben auch während der Arbeitszeit, wenn du was machst, einfach leise in Sprachen zu beten oder eben ja auch eben so, wenn die Kinder schlafen, dann macht man ganz lange nichts und dann bete ich für sie und ja, prophezei schon mal. Und bete eben, dass sie viele Christen kennenlernen und eben für die Eltern und eben auch am Abend dann. Natürlich ist es ein bisschen tough, man möchte natürlich seine Freunde sehen und seine Hobbys aufrechterhalten, aber ich habe mir überlegt, oder das hat auch wirklich der Heilige Geist gesagt, okay, Froni, was ist dir wichtig? Und ich habe gesagt, nee, Herr, eigentlich, wenn ich jetzt meinen ganzen Abend eben auch nur so verplempere, bin ich nicht glücklich. Und jetzt ist es eben auch so, dass ich eben nach Hause komme, mir da noch eine feste Gebetszeit eben eingeplant habe. Und dass ich auch, das denkt man gar nicht, aber ich habe eben auch einfach, genau wie der Johannes, 24 Stunden am Tag. Der hat Gott sei Dank nicht mehr. Ich muss deswegen nicht eifersüchtig sein und kann auch viele Stunden im Gebet verbringen, auch wenn ich eben ja meine Arbeit noch habe. Ich bin sehr froh darüber. Und eben, ja, ich hatte, ja, ganz, ganz lange hat mich das eben gequält und hatte eben diesen inneren Konflikt und eben seit ein paar Monaten ist es wirklich weg.
So schön.
Hab eben beides.
Wow, das heißt, du bist doppelte Vollzeitler. Vollzeit beten und Vollzeit, wow, super. Vielen Dank.
Da verpasse ich nichts.
Du verpasst nichts. Dankeschön. Danke. Voll gut. Voll gut. Das ist ermutigend. Schaut mal, ich will heute sprechen über all die Stunden, selbst Gebetshausmissionare haben die ja, wo man eben nicht gerade irgendwo in der Kirche oder in einem ähnlichen geistlichen Setting sich befindet, sondern im ganz normalen Alltag. Und ich lade euch ein, mit mir mal im Römerbrief das Kapitel 12 anzuschauen und da gleich mal den ersten Vers. Oder wie die Österreicher sagen, Vers. Im ersten Vers geht es um die Frage, wie sollen wir Gott eigentlich richtig anbeten? Im Alten Testament gab es Opfer. Im Tempel wurden Opfer dargebracht. Einziges Problem, im Neuen Testament brauchen wir keine Opfer mehr, weil Jesus ein für alle Mal für uns als Opfer genügt. Jetzt schreibt Paulus über guten und richtigen neutestamentlichen Gottesdienst. Vers 1. Ich ermahne euch, Brüder, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges Opfer, das Gott wohlgefällt. Das ist für euch der angemessene Gottesdienst. Bisschen komische Sprache, eure Leiber darzustellen. Wörtlich heißt es einfach, nicht das Stier ist der Opfer, ist das Opfer, oder auch nicht ein Trankopfer, oder auch nicht deine Wallfahrt nach Mekka ist dein Opfer, sondern du mit allem, was an dir dran ist, ist das Opfer. Das bedeutet, alles, was du mit deinem Körper tust, soll heilig sein dem Herrn. Und Paulus schreibt, das ist für euch der Latreia, Logikä Latreia heißt es. Das heißt eigentlich der logische Gottesdienst. Der völlig angemessene, der naheliegende. Auf Deutsch gesagt, es geht nicht in erster Linie darum, dem Herrn Gott Lieder vorzusingen, das ist auch gut. Es geht nicht mal in erster Linie darum, eine Stunde stille Zeit zu machen, obwohl das sehr, sehr hilfreich ist. Sondern es geht erstens um die Aussage, dass alles heilig ist. Das ist eine de jure Aussage, keine de facto Aussage. Das bedeutet, ne, in unserem Leben ist noch nicht wirklich immer alles heilig, aber so soll es sein. alles in unserem Leben, es gibt nichts in unserem Leben, was aus sich selber heraus säkular ist. Dass man so sagen würde, es gibt so die heiligen Geschichten, das ist so Kirche und Beten, und dann gibt's halt so den normalen Zeug und für das interessiert sich Gott nicht. Nichts dergleichen, aber Freunde, diese Aussage ist deutlich unnatürlicher für uns, als wir gerne zugeben wollten. Denn tief drin ist die Versuchung, immer die zu glauben, na, das Heilige, das findet wann anders statt. So, das wirklich Heilige, das wirklich Wichtige ist das, aber jetzt gerade spüle ich nur ab. So, das wirklich Tolle, das wirklich Besondere ist nachher, wenn wir beten oder da, aber jetzt gerade sitze ich nur im Auto und warte an der roten Ampel. Die Gefahr ist, dass wir glauben, das Eigentliche findet wann anders statt. Das Problem ist, dass es völlig konträr ist zu der ganzen biblischen Denke. Jesus erzählt an einer Stelle ein Gleichnis, das kennst du wahrscheinlich. Das ist das Gleichnis, wo er Talente vergibt, also Geld vergibt, an unterschiedliche Verwalter. So, und je nachdem, wie die mit dem Geld umgehen, kriegen sie nachher Lohn. Und wie ist das Prinzip, wie ist der Verteilungsschlüssel? Hier sagt es Jesus selber in Vers 21, der Herr sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen, komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Was wird hier gesagt? Oder ich frage mal andersrum. Mit was soll der Verwalter treu umgehen? Mit dem, was er jetzt schon hat oder mit dem, was er später kriegt? Mit dem, was er jetzt schon hat. Die Art und Weise, wie er mit dem umgeht, was er jetzt hat, entscheidet, ob er eine Beförderung kriegt. Logisch? Sehr einfaches Prinzip, aber schwer so zu leben. Wir leben meistens anders. Wir sagen, nie laut, aber still drin. Oh, wenn ich da vorne stehen dürfte und wenn ich da mal Lobpreis leiten dürfte, ich würde das auch ganz, ganz gut machen. Aber jetzt im Moment spüle ich gerade nur ab, wickel meinen Kinder, sitze im Auto an der roten Ampel. Und wir träumen davon, dass irgendwann unser großer Tag kommt, wo alles ganz bedeutsam wird. Aber Jesus beurteilt uns nicht aufgrund dessen, was wir hoffen, ah, wenn es mir mal besser geht oder nächstes Jahr oder ich gehe nach Afrika und werde Missionar. Jesus sagt, okay, wie gehst du denn jetzt im Moment mit deinen 168 Stunden um? Wie gehst du jetzt mit deinem Arbeitsplatz um? Wie gehst du jetzt mit deinem Haushalt, mit deiner Familie, mit deinen Kindern um? Schau mal, das Problem ist, und das ist so schön an dem Zeugnis von Froni rausgekommen. Nicht immer ist der Ort unserer höchsten Fruchtbarkeit, unserer höchsten Effektivität auch der Ort, den wir dafür halten. Mal ein Beispiel. Da gibt es den Jungen, aus dem da ein paar Dämonen, also um genau zu sein, weiß ich nicht, eine Legion Dämonen ausgefahren sind, der Gerasener. Und er sagt nachher zu Jesus, ich will dir nachfolgen, ich will wie die Apostel mit dir mitfahren. Einziges Problem, Jesus sagt, nee, ist nicht. Jesus schickt ihn zurück in sein Dorf. Herr, kannst du doch sagen, wenn du ein echter Jünger, echter Nachfolger Jesu sein willst, dann musst du doch hier bei den Auserwählten 12 mit dabei sein. Jesus sagt, nein, du gehst erstmal wieder zurück. Das ist eine unglaublich starke Aussage, dass es keinen profanen Bereich, keinen ungeistlichen Bereich gibt. Jetzt, egal was dein Beruf ist, setz deinen Beruf ein. Jesus war Schreiner. Vielleicht bist du Student oder Schüler. Du bist Hausfrau und Mutter, sorgst für Kinder. Du arbeitest in einem Büro, du arbeitest in der Schule, du arbeitest in der Krankenstation, du hast ein Unternehmen, Firma. Ich möchte, dass du deine eigenen Tätigkeiten jetzt einsetzt und gedanklich über diese Tätigkeiten sagst, nichts davon ist unheilig. Alles davon ist berufen, Gottesdienst zu sein. Du kannst Gott absolut genauso anbeten, indem du deinem Kind ein Pausenbrot richtest, wie wenn du Lobpreis machst. Nun, ich bin nicht der Meinung, dass wir Lobpreis nicht brauchen und Gebetszeit nicht brauchen, weil wir können ja Brote schmieren. Aber ich sage sehr wohl, unsere Berufung ist, dass alles heilig wird. Wenn 99% meines Lebens grauer Alltag ist und 1% Gottesdienst, dann leben wir nicht in der Fülle von dem, was Gott für uns hat. So. Egal welche Arbeit du tust, sie ist vor Gott gleichwertig. Jesus war Schreiner, Jesus war nicht Akademiker, Jesus hat auch nicht Theologie studiert, Jesus hat auch nicht ein Riesenvermögen gemacht, Jesus war nicht in der Politik. Es gibt für Gott nicht wichtigere und unwichtigere Berufe. Aber es gibt einen großen Unterschied, mit welcher Haltung der Einzelne in seinem Beruf tätig ist. Und da bewertet Jesus sehr verschieden. Lass uns anschauen, wie Paulus es im ersten Korintherbrief in Worte fasst. Das ist dieses berühmte Bild, wo er sagt, niemand kann ein anderes Fundament legen, als dass das gelegt ist. Aber jetzt ist die Frage, wie baut man drauf weiter? Der eine baut mit was weiter? Genau, mit Steinen, andere? Holz, Heu oder Stroh oder so. Und jetzt sagt Paulus, jeder aber erhält seinen besonderen Lohn, je nach der Mühe, die er aufgewendet hat. Es gibt also sehr wohl einen Unterschied bezüglich unserer Herzenshaltung bei der Arbeit. Und die ist Gott sehr wohl wichtig. Ihm ist nicht wichtig, ob du bei McDonald's arbeitest und Burger zusammenbaust oder ob du an einer Uni unterrichtest. Das ist relativ bedeutungslos für den Herrn. Aber für ihn ist es sehr wichtig, mit welcher inneren Gesinnung du es tust. Freunde, das ist so profund, weil du bist in irgendeiner Gruppe oder im Unternehmen und sagst, okay, und ich darf nur einen Müll ausleeren. Dürfte ich doch mal eine große Entscheidung treffen und richtig cool sein, dann würde ich richtig durchstarten. Freund, ob du richtig durchstarten wirst oder nicht, entscheidet sich an dem Tag, wo du noch den Müll ausleerst. Denn genau die gleiche Herzenshaltung wirst du dann auch haben. Es hat mich sehr berührt, in der christlichen Organisation wurden verschiedene Stellen vergeben. Und da ist einer vorgekommen und hat gesagt, also ich bräuchte noch zwei Leute, die mithelfen in der Sound und Technik. Einer kam, ich brauche noch Leute, die im Cafeteria mithelfen. Dann kam einer, hat gesagt, ich brauche noch Leute, die beim Kloputzen mithelfen. Und er hat gesagt, aber ich nehme nicht jeden. Wenn ich jemanden sehe, der beim Wischen so die Ecken auslässt oder so und ein bisschen so, dass es gut aussieht, aber nicht wirklich gut ist, nehme ich dich nicht. Und zwar nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil ich weiß, wenn der Herr dir große Salbung und große Autorität anvertraut, wirst du genauso damit umgehen. Und ich dachte, wow, hier geht's doch nur um Kloputzen. Aber was er sagt, ist die Wahrheit. Wenn du im Kleinen versuchst zu mogeln, hey, ich versuche mich ein bisschen so vorbeizustehlen, möglichst wenig Arbeit, ist die Gefahr sehr groß, dass du im Großen genau das Gleiche tust. Deswegen ist das Wort von Jesus sehr berechtigt. Er lobt den treuen und klugen Knecht und sagt, du warst im Kleinen zuverlässig, bekommst Größeres. Jesus ist derjenige, der diese Qualität unserer Mühe prüft. Und jetzt kommt's. Und nicht die Menschen. Denn die Bewertung der Menschen ist unfair. Darf ich dich fragen, wer von euch kannte einen Lehrer, der wirklich gut war in der Schule? Einen Lehrer, der wirklich gut war? Okay. Wurde der Rektor? Nicht zwangsläufig. Nicht immer der beste Arzt wird Oberarzt oder Chefarzt. Nicht immer der beste Priester wird Bischof, nicht immer der beste Mitarbeiter wird Abteilungsleiter. Und Freunde, es ist unweise, die Bewertung unserer Arbeit von Menschen abhängig zu machen. Ich sage nicht, es ist falsch, ich sage nur, es ist unweise. Lass uns anschauen, wie was die Schrift drüber sagt. Kolosser 3, Vers 22 und 23 spricht zu den Sklaven. Sagst du, hey, sind doch keine Sklaven. Der Punkt ist, in der antiken Welt gab es extrem viele Sklaven und dann gab es ein paar reiche Adelige. Und du kannst sagen, die Sklaven, die, das ist nicht so, wie man sich es heute vorstellt, dass sie jeden Tag ausgepeitscht wurden und Rudersklaven waren. Es waren in der Regel Leute, die halt, wir würden sie heute als Arbeitnehmer bezeichnen, hat ein bisschen weniger Rechte, aber letztendlich können wir einsetzen, du, wenn du berufstätig bist, trifft das im Wesentlichen auf uns zu, trifft es auf dich zu. Was hier Paulus über die Sklaven sagt. Er sagt, erst geht's los, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn in allem und dann arbeitet nicht nur, um euch bei den Menschen einzuschmeicheln und um ihnen zu gefallen, sondern fürchtet den Herrn mit aufrichtigem Herzen und dann tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen. Es ist relativ massiv, was hier drinnen steht. Denn wörtlich steht hier nicht, arbeitet nicht nur, um euch bei den Menschen einzuschmeicheln, sondern hier steht, arbeitet nicht als Augendiener. Schönes griechisches Wortspiel, als einer, der nur den Augen der Menschen dienen will. Das Augendiener. Sondern fürchtet den Herrn. Das steht da, wo hier die Punkt, Punkt, Punkt sind. Und dann tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen. Schau mal, stell dir vor, Jesus wäre heute Abend in seiner menschlichen Gestalt für dich sichtbar da. Und er würde dich bitten, mach mir was zu essen. Du würdest dich ins Zeug legen. Jesus würde dich nachher bitten, würdest du nachher hier beim Aufräumen helfen? Würdest du schauen, dass am Boden nichts mehr rumliegt? Ich kann mir sicher sein, dass du dein Herzblut reingeben würdest. Du würdest Exzellenz liefern. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Genau die gleiche Gelegenheit hast du jeden Arbeitstag. Genau die gleiche Gelegenheit hast du jeden Tag, wo du für deine Kinder was zum Essen machst, wo du für deinen Mann was zu essen machst, wo du deine Kinder wickelst, wo du was auch immer deine Tätigkeiten sind, an der Uni arbeitest. Jeden Tag kannst du so arbeiten, als wär's für den Herrn. Aber das bedeutet, dass du brichst mit dem Konzept, deine Belohnung von Menschen zu bekommen. Stattdessen lautet das Motto Exzellenz als Gottesdienst. Wenn du nicht recht weißt, was ich mit dem Begriff Exzellenz meine, damit meine ich einfach, dass du versuchst, das Beste zu geben, dass du wirkliches Herzblut reinhängst. Schau, wir können die meiste Arbeit, die wir tun, können wir nicht exzellent tun, ohne Probleme zu kriegen. Stimmt das? Egal in welchem Beruf du bist, du kannst das meiste tun, was nicht exzellent ist und kriegst trotzdem keine Probleme. Aber du kannst auch Exzellenz leisten. Und Exzellenz beginnt da, wo du sagst, Jesus, ich weiß, dass ich wahrscheinlich gar nicht dafür gelobt werde, krieg auch nicht mehr Geld, aber ich tu's für dich. Der Petrusbrief geht noch weiter, ich habe die Stelle hier nicht. Hier heißt es, ihr Sklaven, ordnet euch in aller Ehrfurcht euren Herrn unter, 1. Petrus 2,18. Und jetzt heißt es, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch den Launenhaften. Was hier gesagt wird, ist sehr interessant. Der gute und freundliche Herr sieht und belohnt, was du tust. Und Freunde, gelobt zu werden bei der Arbeit, belohnt zu werden bei der Arbeit, ist ein menschliches, absolut verständliches Bedürfnis. Okay, ich ermutige keinen Chef hier, seine Mitarbeiter nicht mehr zu loben und so. Überhaupt nicht. Ist wichtig. Aber wenn es meine Arbeitsmotivation wird, dass ich gesehen und gelobt werde, habe ich ein Problem. Und das sage ich nicht nur jetzt zu Angestellten oder Schüler oder Studenten, sondern egal, was du tust. Ich habe einmal einen Satz von jemandem gehört, der hat mich sehr, 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 sehr bewegt. War eine Gruppe von Versammlungen von Geistlichen, Pastoren und Leitern und solchen Leuten. Und hat einer eine Frage gestellt, okay, wie sollen wir das machen? So viele sind ausgebrannt, so viele Priester, so viele Pastoren sind ausgebrannt und müde, es kommt so wenig zurück, du butterst so viel rein und keiner sieht's und du reißt dir die letzten Krümel vom Tisch, nur um möglichst viel zu tun und keiner sieht's. Undank ist der Weltenlohn. Und die Antwort dieses Redners hat mich sehr bewegt. Er hat gesagt, Jesus zu lieben muss dein einziger Lohn sein. Jesus zu lieben muss dein Lohn sein. Und das ist ein Satz, der hört sich theologischer an, als er wirklich ist. Es ist wirklich die Wahrheit. Im Letzten kann ich nicht aufrechnend rumlaufen. Es muss sich rentiert haben. 10 Jahre lang habe ich dir immer und ich habe es nur aus Liebe getan. Ach so, wenn du es nur aus Liebe getan hast, warum bist du jetzt so wütend, dass ich dir nichts dafür zurückgebe? Ja, ich habe es nur für den Herrn getan. Okay, warum ärgerst du dich dann so, dass dich keiner lobt? Schau mal, es ist ein menschliches Grundbedürfnis, dass wir Anerkennung brauchen und das ist auch gut und normal so. Aber lass uns nicht da stehen bleiben, denn es wird immer 100 Dinge geben, die du exzellent tust und es lobt dich keiner dafür. Und wenn du jedes Mal bitter wirst, hast du eine schwierige Zeit vor dir. Ich hatte es einmal sehr verwundert. Ich war in Frankreich in einem Karmelkloster. Es sah so ähnlich aus und früher die Karmelschwestern, die sind da rein und die waren ihr Leben lang dann in diesem Kloster, die sind nie wieder raus. Und das war ein total hartes Leben, so um 4 aufstehen und beten und immer fasten und arbeiten und eigentlich ein total extremer Lebensstil. Und an der Wand, also am Treppenaufgang, stand auf Französisch "Aujourd'hui un peu de travail, et demain le repos éternel" oder so ähnlich. Also auf Deutsch, heute ein bisschen Arbeit, morgen die ewige Ruhe. Also es klingt ein bisschen wie ein schlechter Slogan, aber du denkst, okay, 80 Jahre lang, jeden Morgen aufstehen, Chorgebet, im Winter ist es da endskalt, 2 Stunden hier stilles Gebet und so und dann den ganzen Tag arbeiten und dann heiraten die nicht und kommen da nie raus aus ihrem Ding. Aber es ist was Wahres in diesem Satz. Heute ein bisschen Arbeit, morgen ewige Ruhe. Freunde, es lohnt sich nicht alles auf der Erde. Es lohnt sich nicht alles. Wir sind berufen, so zu arbeiten, als wär's für den Herrn allein. Ich bringe nochmal 2 schöne Zitate. Ich werde nachher noch ein bisschen was erzählen über Thérèse von Lisieux, eine französische Karmelitin. Ich habe nachher noch ein Bild von ihr. Ich lese euch einen Satz von ihr vor, den ich sehr, sehr schön finde. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich gar nichts empfinde und wenn ich nicht in der Lage bin, ein Gebet zu sprechen, eine Tugend zu üben, dann ist der richtige Augenblick, kleine Gelegenheiten zu suchen, Nichtigkeiten, die Jesus größere Freude machen als die Herrschaft über die Welt oder sogar das Martyrium. Oh, zum Beispiel ein Lächeln, ein liebenswürdiges Wort, wenn ich Lust hätte, nichts zu sagen oder ein gelangweiltes Gesicht zu machen oder so weiter. Oder weiter. Und wenn sich mir gar keine Gelegenheiten bieten, dann will ich ihm wenigstens oft sagen, dass ich ihn liebe. Das ist nicht schwer und unterhält das Feuer. 2. Zitat. Man soll sich über das, was die Schwestern sagen oder tun, erheben. Wir sollten in unserem Kloster so leben, als hätten wir dort nur 2 Tage zu leben. Dann würde man sich sehr hüten, böse Dinge zu sagen. Dann wüsste man, dass man das Kloster bald wieder verlässt. 3. Punkt. Schöne Überschrift. Ich nenne die 3. Überschrift: Gott liebt Arbeit. Gott liebt Arbeit. Wenn du die Schrift anschaust, von A bis Z, wirst du dieses Prinzip bestätigt finden. Gott liebt Arbeit, er findet Arbeit total gut. Ich lese euch mal einen längeren Abschnitt vor aus dem 2. Thessaloniker Brief. Der wird sich lohnen, dass du ihn aufschlägst, weil ich habe hier nur 2 kurze Ausschnitte davon. 2. Thessaloniker 3, dann lesen wir mal Verse 6 bis 13. Hier heißt es. Ein relativ strenges Wort. Als ich das erste Mal gehört habe, war ich relativ erbost. Im Namen Jesu Christi des Herrn gebieten wir euch, Brüder, haltet euch von jedem Bruder fern, der ein unordentliches Leben führt und sich nicht an die Überlieferung hält, die er von uns empfangen hat. Ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Wir haben bei euch kein unordentliches Leben geführt und bei niemand unser Brot umsonst gegessen. Wir haben uns gemüht und geplagt, Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinen von euch zur Last zu fallen. Nicht, als hätten wir keinen Anspruch auf Unterhalt, wir wollten euch aber ein Beispiel geben, damit ihr uns nachahmen könnt. Denn als wir bei euch waren, haben wir euch die Regel eingeprägt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Wir ermahnen sie und gebieten ihnen im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr selbstverdientes Brot zu essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Jetzt mal eine Frage. Warum findet Gott Arbeit wichtig? Offensichtlich. Frag mal in die Runde und dann gebe ich euch meine Antworten. Was passiert Positives durch Arbeit? Weißt du, Gott hätte sich das sparen können. Er hätte das Weltall so erschaffen können, dass es keine Arbeit gibt. Wäre auch schön. Warum hat er es anders gemacht? Was passiert Positives durch Arbeit? Ruft einfach mal rein, nacheinander. Man entwickelt sich, okay? Ich nenne das mal sowas wie Übung oder Entwicklung ist gut. Genau, man lernt was dazu, man gewinnt Exzellenz. Was studierst du? Er hat gesagt, man generiert Mehrwert. Ja, ist okay. Stimmt, ein Wert entsteht, richtig. Beziehung. Und weißt du, was mit der Beziehung einhergeht? Sobald du mit anderen Leuten zusammenarbeitest, lernst du Geduld mit Leuten. Notwendigerweise, wenn du Arbeitskollegen hast oder einen Chef hast und die sind dann doof und dann ärgerst du dich über die, lernst du unglaublich viel. Ja? Durch Arbeit üben wir Herrschaft und Autorität über die Erde aus. Gott hat am Anfang, Freunde, wusstest du, dass Gott am Anfang und zwar vor dem Sündenfall Arbeit erschaffen hat? Arbeit ist keine Folge des Sündenfalls. Der Schweiß und die Disteln und die Dornen, die sind Folgen des Sündenfalls. Aber schon in Genesis oder 2. Mose 2 steht am Anfang, dass Gott Adam in den Garten gesetzt hat, um ihn zu bebauen und zu pflegen. Das heißt, da war schon Arbeit. Und produktive Arbeit ist eine Form der guten und gottgewollten Herrschaft über die Erde. Und was dadurch entsteht, und zwar zu Recht entsteht, ist Würde. Das bedeutet, ein Mensch, der was schafft, der was arbeitet, kann auf seine Arbeit stolz sein oder wie die Bierwerbung hier in Augsburg immer sagt, ehrlich verdient. Was dahinter steht, ist nicht falsch. Du bringst was hervor und kriegst darin Genugtuung und das hat Gott eingesetzt. Ist nichts Falsches dran. Durch Arbeit wächst Ausdauer in uns. Ja, wir lernen, Dinge zu tun, auch die nicht nur angenehm sind. Und es bedeutet auch, dass wir unserem Fleisch sterben. Unser Fleisch steht in dem Zusammenhang für unseren Egoismus, unsere Bequemlichkeit. Gott hat Arbeit eingesetzt, damit wir nicht nur hängen bleiben in unserer kleinen Bequemlichkeit. Man hat mal nachgedacht, warum hat Gott unmittelbar nach dem Sündenfall gemacht, dass die Arbeit mühsam wurde und Schweiß und Dornen hervorbrachte? Ich weiß es nicht, aber es gibt eine Theorie, die ich interessant finde. Und die ist, dass Arbeit Sünde eindämmt. Was heißt das? Ja, ganz einfach, wenn du arbeitest, kommst du auf weniger blöde Gedanken. Oder wie das alte Sprichwort sagt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Das war schon was Wahres dran. Das ist interessant, mir hat vor kurzem ein Freund gesagt, der einfach gesagt hat, hey, manchmal ist er herausgefordert so im Bereich Sexualität oder halt Reinheit des Denkens. Und er arbeitet jetzt momentan mehr, speziell handwerklich. Und er sagt, es geht ihm in diesem Bereich viel besser. Es ist ihm viel leichter, sich von Sünde fernzuhalten. Die alten Mönche in der Wüste, die hatten nicht viel zu tun. Die haben gebetet. Und dann haben die Äbte sie Körbe flechten lassen. Einziges Problem ist, diese Körbe hat keiner gebraucht. Deswegen haben sie die nachher wieder verbrannt. Manchmal haben sie sie auch verkauft, aber oft nicht. Und sie haben trotzdem Körbe geflochten. Weißt du warum? Weil Arbeit gut ist. Und Arbeit los zu sein ist nicht gut, nicht erstrebenswert. Du lernst bei der Arbeit zu dienen. Du lernst Ausdauer zu haben, Exzellenz und so weiter. Jetzt, sobald irgendwo Arbeit ist, gibt es auch Probleme. Ja? Zwischenmenschliche Probleme oder man macht mal zu viel oder macht mal zu wenig und gibt's einen Stress. Aber das Buch der Sprichwörter hat was sehr Interessantes an dem, finde ich super. Hier heißt es in 14,4, wo keine Ochsen sind, bleibt die Krippe leer. Reicher Ertrag aber kommt durch die Kraft des Stieres. Klar, ne? Ich verstehe das so. Wo keine Ochsen sind, bleibt die Krippe leer, das heißt, die Krippe bleibt sauber. Aber es geht auch nichts weiter. Anders ausgedrückt, wenn man nichts tut, nichts voranbringt, dann geht auch nichts schief. In dem Moment, wenn man was tut und sich ins Zeug wirft, wird es immer Leute geben, die sagen, ah, es gibt ja so viel Dreck, so viele Probleme, komm, lass es bleiben. Ja klar, in dem Moment, wenn gearbeitet wird, wenn wirklich was passiert, wo gehobelt wird, fallen Späne, aber reicher Ertrag kommt durch die Kraft des Stieres. So viel zum dritten Punkt. Gott findet Arbeit richtig gut. Auch hier wieder, setz deine Arbeit ein. Setz nicht nur das ein, was du gerne machst, was großartig ist. Setz deine ganz normale Arbeit ein. Es ist Gott nicht egal. Es hat Wert vor ihm. Sag nicht, ey komm, ich wickel doch nur meine Kinder. Es ist was, wo du den Herrn verherrlichen kannst. Es gibt keinen einfach nur weltlichen Job. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt und das ist der das ist ein schöner Punkt, aber die Einführung wird ein paar Leute vielleicht ärgern. Darf ich mal fragen, oder letzter Punkt noch zu Punkt 3, auch Paulus vergleicht die Nachfolge Jesu ständig mit der Arbeit und total stressigen Jobs. Sagt zum Beispiel, so wie so ein Soldat oder so wie ein Athlet im Stadion, der rennen muss und immer trainieren muss. Oder so ein Bauer, der arbeiten muss, das steht in 2. Timotheus 2, 3 bis 6. Und Freunde, das ist unser Leben. Wir leben hier noch nicht im Himmel. Wir leben in einer Zeit, wo Gott uns trainiert, wo er uns schleift. Und eine wesentliche Art und Weise, wie er das tut, ist durch Arbeit. Und es ist gut so. Jetzt, berechtigte Frage. Kannst du sagen, hey Johannes, wenn es hier alles hier um Arbeit geht, ist doch voll die Gefahr, dass wir uns überarbeiten oder dass wir uns definieren durch Arbeit oder dass wir es übertreiben. Wie ist es mit Freizeit? Wie ist es mit Ruhe? Wie ist es mit Erholung? Ein Wort zu Freizeit, Ruhe und Erholung? Ja. So, jetzt aber eine Frage zu Freizeit, Ruhe und Erholung. Und dadurch werde ich ein bisschen provozieren, aber wie ist die Entwicklung der wöchentlichen Arbeitszeit, sagen wir mal, in Deutschland in den letzten, sagen wir mal, 100 oder 150 Jahren? Was würdet ihr sagen? Wie ist die Entwicklung? Arbeiten wir eher mehr als früher oder weniger als früher? Und arbeiten wir mehr oder weniger als andere Kulturen zu anderen Zeiten oder andere Nationen? Was würdet ihr sagen? Nun, mehr, aber kürzer. Ja? Also, auf die Gefahr hin, hier ein bisschen zu ärgern, zeige ich euch eine Statistik von der Entwicklung der wöchentlichen Arbeitszeit seit etwa 150 Jahren. Und die sieht so aus, wir sind da rechts. Und links, so ums Jahr 1850, war eine normale Arbeitsstundenwoche bei 82 Stunden etwa. Allerdings war es auch eine 7-Tage-Woche. Wusstet ihr, dass die 6-Tage-Arbeitswoche erst um die Jahrhundertwende eingeführt wurde? Vorher war 7-Tage-Arbeitswoche normal. 82 Stunden Arbeit. Die 5-Tage-Arbeitswoche wurde erst dann irgendwie in den 40er Jahren eingeführt und die wöchentliche Arbeitszeit ist immer weiter runtergegangen. Wie ist es mit Urlaubstagen? Die erste Gesetzgebung, dass Arbeitnehmer Urlaubanspruch haben, war etwa um das Jahr 1900. Was meint ihr, wie viel Urlaub war da vorgesehen vom Gesetzgeber? Zwischen 3 und 6 Tagen pro Jahr war vorgesehen bei einer 6-Tage-Woche. Jetzt, worauf will ich raus? Will ich drauf raus, ey, wir arbeiten alle zu wenig? Nein, der Punkt ist, wir sind gestresster als je zuvor. Wir haben mehr Burnout-Fälle und mehr arbeitsbedingte psychische Belastungen als je zuvor, obwohl wir weniger arbeiten als fast alle Nationen auf der Welt zu fast allen Zeiten der Menschheitsgeschichte. Wie passt das zusammen? Ich glaube erstmal, dass es ein komplexes Problem ist, das ich hier nicht ein bisschen so im Vorbeigehen abhandeln möchte. Ist interessant. Interessant, wer die Definition von Urlaub und von arbeitsfreier Zeit eigentlich erfunden hat. Es war im Wesentlichen Karl Marx, der Freizeit definiert hat als Wert für die Emanzipation des Menschen, für die Wiedergewinnung der Menschlichkeit aus der Entfremdung durch die Arbeit. So. Kommunismus hat gelehrt, Arbeit, das ist, du malochst für irgendein blödes System, deswegen brauchst du dann Freizeit, um dich davon zu erholen. Freunde, Freizeit ist absolut wichtig, Urlaub ist absolut wichtig, aber dieses Bild von Arbeit ist ein falsches. So hat Gott Arbeit nicht gedacht. Gott hat Arbeit nicht gedacht als was ich ein paar Stunden, 40, 50 Stunden pro Woche erdulde, um dann endlich das richtige Leben tun zu können. Das ist nicht, wie Gott Arbeit gedacht hat. Gott hat Arbeit gedacht als was, wo wir Leben lernen. Es gibt eine kleine Geschichte von dem Autor dieses Buches, das ich sehr empfehle. Das Buch heißt Der Auftrag der 97% von Bob Fraser, wird auf die nächste Mehrkonferenz auch kommen. Und der hat folgende interessante Geschichte erzählt. Er hat mit ein paar Bibelschülern einen Einsatz gemacht und der Einsatz, da ging es darum, arbeiten zu lernen. Und zwar haben sie in einem Kino Kaffee verkauft. Und er hat gesagt, du hast 3 Regeln zu befolgen. Die erste Regel ist, Du machst den Kaffee so gut, als wäre er für Jesus. Zweite Regel. Du behandelst den Kunden, der zu dir kommt, so, als sei Jesus der Kunde. Dritte Regel, du kriegst Geld dafür. Also, okay, interessant. Genau. Erste Regel ist erstes Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Zweite Regel ist das zweite Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben. Und es drittens, du kriegst Geld dafür. Weißt du, wie man das Paket nennt aus den drei Dingen? Genau, Arbeit. Gott hat sich das Ding einfallen lassen und es war eine echt gute Idee. Worauf will ich raus? Ich will nicht drauf raus, dass ihr alle anfangen, keinen Urlaub mehr zu machen und mehr zu arbeiten, sondern ich glaube, dass uns diese Statistiken zeigen, hey, wir haben auf weniger Zeit, wir haben natürlich auch mental komplexere Dinge zu tun und psychologisch komplexere Dinge zu tun. Wir sehen, dass Stress und Burnout und mir ist alles zu viel nicht eins zu eins zusammenhängt mit, ich mache einfach wirklich viel. Ich glaube, dass es tiefere Gründe gibt, die das bedingen. Worauf will ich raus? Lest mit mir mal diese Bibelstelle. Hebräer 4, ich fange mal bei Vers 9 an. Also ist dem Volk Gottes eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in das Land seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken aus, wie Gott von den Seinigen. Und dann heißt es im Vers 11, bemühen wir uns also, in jenes Land der Ruhe zu kommen, damit niemand aufgrund des gleichen Ungehorsams zu Fall kommt. Ich nenne den vierten Punkt mal, im Land der Ruhe. Was meint der Verfasser vom Hebräerbrief mit dem Land der Ruhe? Dass wir ausruhen sollen von den Werken. Er kann nicht damit meinen, dass wir nicht mehr arbeiten. Das ist nicht gemeint damit. Was heißt es überhaupt, wenn er sagt, wir sollen ausruhen von den Werken? Neutestamentliche Theologie, was ist gemeint? Nee, schau, im Alten Testament musst du durch Opfer und durch Werke dich rechtfertigen vor Gott. Im Neuen Testament wird gesagt, genau das kannst du nicht. Und das Bewusstsein, dass du vor Gott nichts beweisen musst, aber auch nicht beweisen kannst, wird genannt Land der Ruhe. Das heißt, es ist ein Ankommen bei Gott, wo ich weiß, Herr, ich muss mir deine Liebe nicht verdienen. Was hat das mit dem Thema vorher zu tun? Meine spitze und provokative These ist die, Stress und Ruhe haben viel mehr mit mir selber zu tun, als mit meiner Arbeit. Und Burnout oder höchste Effektivität hat nicht in erster Linie damit zu tun, ich arbeite zu viel, sondern hat in erster Linie damit zu tun, ich muss mir selber oder Gott oder den Menschen was beweisen oder ich wohne im Land der Ruhe. Ich glaube, und das ist meine These, ich glaube, dass wir einen großen Teil unserer wahnsinnig vielen Freizeit, die wir haben, nicht produktiv nutzen. Sondern wir müllen uns zu mit irgendwas, was unsere Aufmerksamkeit ablenkt. Wir sind am Ende des Urlaubs gestresster als vorher. Wir haben zwar 10-mal so viel Urlaub wie früher, aber sind bei Weitem nicht entspannter wie früher. Ich befürchte aber auch, dass wir einen großen Teil unserer Arbeitszeit nicht produktiv nutzen. Wir arbeiten schon viel, alle möglichen Stunden, wir machen was, aber was davon ist wirklich effektiv? einfache Antwort ist, das, was geboren ist, aus dem Land der Ruhe. Das Land der Ruhe heißt, Doppelpunkt, ich komme bei Gott wirklich an. Ich weiß nicht, wer hat das schon mal gemerkt? Ich merke das fast jede Woche. Ich habe Wochen, wo ich in der inneren Getriebenheit bin, wo ich nicht wirklich zur Ruhe komme. Und ich kann wursteln und machen, was ich will und es kommt nichts Gescheites zu Wege. Wer hat das schon mal erlebt? Okay, gut, ich bin nicht der Einzige. Jetzt, ich habe manche Wochen oder Tage, da habe ich eine Zeit, eine Stunde, einen Vormittag, einen Tag, wo ich zur Ruhe komme, wo mein Kopf klar wird, wo ich merke, was ist wirklich wichtig. Und der Rest des Tages oder der Rest der ganzen Woche geht wie am Schnürchen. Da kann wahnsinnig viel Stress sein, aber ich bleibe innerlich ruhig und die Sachen laufen glatt. Wer hat das schon mal erlebt? Okay, wir brauchen offensichtlich keine Lehre über das Thema. Eigentlich wissen wir das. Letzter Punkt. Freunde, ich weiß, dass an dem Punkt eine Spannung ist. Okay, was ich nicht propagiere, ist, nimm keine Rücksicht auf dein Bedürfnis nach Ruhe oder so überhaupt nicht. Das sind wichtige und gute Strukturen in deinem Leben. Aber es gibt ein tieferes, ich wiederhole nochmal, Burnout hat nicht einfach damit zu tun, dass jemand zu viel arbeitet. In erster Linie damit zu tun, mit welchem Herzen er arbeitet, aus welchem Druck raus er arbeitet. Und es fängt im eigenen Herzen an. Es gibt extrem produktive Leute, die ein Leben lang keinen Burnout haben und es gibt Arbeitslose, die Burnout haben. Die haben überhaupt keine Arbeit, aber sind von den ganzen inneren Prozessen überfordert. Fünfter und letzter Punkt über die Heiligkeit des Alltags. Ich habe in der letzten Woche das 10. Kapitel vom Lukas-Evangelium studiert. Im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums wird Jesus gefragt, was das größte und wichtigste Gebot ist. Was ist die Antwort von Jesus? Genau, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus ganzem Herzen, ganzer Seele, aller Kraft und deinen Nächsten so wie dich selbst. So. Und dann wird Jesus gefragt, wer ist mein Nächster? Und Jesus erzählt ein Gleichnis, das demonstriert, wie Nächstenliebe funktioniert. Welches Gleichnis ist das? Genau, hier, so ähnlich sah das da aus. Gleichnis von einem Samariter. Was ist die Geschichte? Die Geschichte ist, dass ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinabgeht und unter die Räuber fällt. Zusammengeschlagen, halbtot liegt er dort. Und jetzt kommen drei verschiedene Leute des Weges. Der erste ist ein Priester, der zweite ist ein Levit. Beides ist historisch leicht vorstellbar, weil in Jerusalem tun die ihren Tempeldienst machen und Jericho ist eine Levitenstadt, eine Priesterstadt. Also es ist logisch, dass die da gehen. Es ist auch heute noch ein einöder Weg. Ich bin da schon ein paar Mal gelaufen durchs Wadi Kilt, ist echt ganz abenteuerlich. Jetzt, was mich so verwundert hat, ist, warum bleiben diese zwei Männer nicht stehen? Warum bleibt der Priester nicht stehen und warum bleibt der Levit nicht stehen? Das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, sie haben offensichtlich was anderes, was Wichtigeres zu tun gehabt. Nicht vergessen, Jesus bringt dieses Gleichnis als Antwort auf die Frage, wie Nächstenliebe funktioniert. Wer ist mein Nächster? Was ist die einfache Antwort? Weißt du, wer dein Nächster ist? Der dir gerade gar nicht in Kram passt, ist dein Nächster. Der nicht zu deinem Volk und zu deinem Freundeskreis gehört, wo du denkst, ach komm, also wer beschäftigt sich denn mit dem? Der ist dein Nächster. Der jetzt im Moment deine Hilfe braucht, obwohl es dein Zeitplan nicht hergibt, das ist dein Nächster. Was ist die Geschichte, die direkt als Nächste kommt nach dem Samariter? Unmittelbar danach folgt die Geschichte von Maria und Martha. ist fast so, als wäre die Geschichte vom Samariter die Erklärung, wie Nächstenliebe funktioniert. Und unmittelbar ein paar Verse weiter, ab Vers 38, die Geschichte von Maria und Martha, wie Gottes Liebe funktioniert. Wie ist die Geschichte mit Maria und Martha? Die Martha, die werkelt viel in der Küche und die Maria sitzt zu den Füßen Jesu und nimmt sich Zeit. Am Schluss sagt Jesus, Martha, da ist was falsch gelaufen. Frage, was ist die Parallele zwischen der Geschichte mit Maria und Martha und der Geschichte mit dem Samariter? Schau mal, beide Male gibt es Leute, die so in ihren Film sind, dass sie nicht sehen, was vor ihren Augen jetzt nötig wäre. Und diese Aussage erschüttert mich, weil ich bin auch so einer. Ich bin so oft in meinem wichtigen geistlichen Programm drin, dass ich im Vorbeigehen so Menschen wahrnehme. Ah ja, da war jemand. Aber ich muss ja unbedingt nach Jerusalem gehen, da ist ja der Tempel und so. Ah ja, da lag einer, kann mich nicht um jeden kümmern. Oder Martha, ich muss jetzt kochen, ich muss hier so und so weiter. Nee, Jesus ist jetzt hier und will sprechen. Worauf will ich raus? Und was hat das mit Alltag zu tun? Ich nenne den fünften und letzten Punkt die schlichte Frage, was ist jetzt wichtig? Schau mal, ich bin definitiv ein großer Befürworter von Lebensplanung, okay? Ich bin dafür, dass du dein Leben planst, dass du deine Zeit strukturierst, dass du Zeit nicht sinnlos verplemperst. Jetzt kommt das große Aber. Aber, wenn wir so in unserem Film drinnen sind, in unserem Programm drinnen sind, dass wir nicht mehr verfügbar sind für die kleinen Unterbrechungen durch Menschen oder durch Gott, dann haben wir ein Problem. Dann leben wir nicht mehr das erste und das zweite Gebot. Und ich kenne diese Spannung nur zu gut. Also ich will effektiv sein und dann kommt jemand und labert mich zu. Und ich sage auch nicht, lass dich von jedem immer zulabern. Aber ich habe sehr viel Angst vor dieser Herzenshärte, gleich zu sagen, ja, nee, ich muss was Besseres machen und es ist wichtig und so. In meinem Film drin. Es gibt so viele Menschen, ich will nicht so enden, ja. Es gibt so viele Menschen, die geistlich die ganze Welt retten und die Firma voranbringen und nicht sehen, dass ihre eigenen Kinder emotional verhungern. Und nicht, weil es böse Menschen sind, sondern weil unsere Menschennatur an dem Punkt so schwach ist. Vielleicht kannst du dir das Gebet zu eigen machen, in der Früh zu beten, Herr, was sind heute die kleinen Ablenkungen, die kleinen Unterbrechungen, die kleinen Dinge, die du mir über den Weg schickst? Ich bringe euch eine Bibelstelle von Jesus, die ich an dem Punkt so schön finde. Wir lesen in Markus 6, Vers 31. Die Jünger sind echt gestresst, sind richtig erschöpft. Hier heißt es, da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Musst du dir mal vorstellen, wir haben keine Zeit mehr gefunden zu essen, weil so ein Andrang war. Das heißt, sie sind fertig. Und das Schöne ist, dass Jesus das erkennt, und sagt, komm, ruht euch ein bisschen aus. Doch dann fahren sie auf die andere Seite des Flusses und des Sees und was ist da? Genau, Leute. Es könnte sein, dass Jesus sagt, sorry, tut mir leid, wir machen immer um 18 Uhr zu und heute machen wir auch um 18 Uhr zu. Es ist zwar schön, dass ihr kommt, aber sorry, das ist jetzt einfach mal mein Wochenende. Und Jesus sagt, oder es heißt, als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er lehrte sie lange. Ich hätte ihnen bestenfalls gesagt, kommt morgen wieder. Oder sagen, okay, in Gottes Namen, ich mache die 5-Minuten-Version. Jesus lehrte sie lange. Da ist eine Spannung drin. Er erkennt, dass seine Jünger nicht mehr können. Er war selber auch müde. Aber hier sind Menschen, die ihn jetzt brauchen. Und die sind so wichtig für ihn, dass er sagt, das ist okay, ist kein Problem. Ich lehre euch einfach noch lange. Zitat von der nochmal gleichen besagten Thérèse von Lisieux, das ich sehr, sehr, sehr schön finde. Die hat einfach in einem Kloster gelebt und ist dann bald gestorben. Aber in der Zeit dazwischen hat sie so einen Weg von Liebe und Heiligkeit hingelegt, dass sie Menschen bis heute inspiriert. Sie schreibt: Wenn ich an diesem Tag viel zu schreiben habe, also wenn sie viel vorhat, viel zu arbeiten hat, versetze ich mich in die Geisteshaltung, mich stören zu lassen. Ich sage mir, diese freie Stunde widme ich der Störung. Ich bejahe sie und ich rechne mit ihr. Und wenn man mich trotzdem in Ruhe lässt, werde ich Gott dafür danken, wie für eine Gnade, mit der ich nicht gerechnet habe. Deswegen bin ich immer glücklich. Der Punkt ist heiß. Ja? Du musst dir vorstellen, sie setzt sich hin, hat nur eine Stunde zu arbeiten und sagt, ich entscheide mich, in dieser Stunde unterbrochen und gestört zu werden. Weil die Wahrheit ist, Leben funktioniert ja nicht so, wie du es planst. Du denkst immer, es geht schneller und einfacher und dann kommen diese Menschen und haben immer irgendwelche Probleme. Die wollen irgendwas und unvorhergesehene Sachen und die Wahrheit ist, es passieren immer unvorhergesehene Sachen, immer, immer, immer. Und wir können entweder bitter im Herzen werden oder sagen, okay Herr, ich mache heute das, was ich heute tun kann. Heilige Alfons von Liguori sagt, die Nächstenliebe besteht darin, die Unerträglichen zu ertragen. Finde ich ja gut. Nächstenliebe besteht darin, die Unerträglichen zu ertragen. Es gibt so einen Satz, den ich mir manchmal selber vorsag und der mir immer wieder hilft und der Satz heißt, Herr, das, was du heute von mir willst, das kann ich tun und ich kann es tun, ohne mich selber und ohne andere unter Druck zu setzen. Ich schaffe das bei Weitem nicht immer, aber ich weiß, dass es so ist. Oft denkt man ja, hey, alles, was ich tun könnte, sollte ich das tun, sollte ich das tun, das auch noch. Die Wahrheit ist, das, was für heute dran ist, das kann ich tun. Und jeder Tag hat genug eigene Plage. Wenn du anfängst aufzurechnen und 2 Jahre lang habe ich schon und nie darf ich und nächstes Jahr auch nicht. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Ich weiß nicht, wovon du träumst, aber ich träume von einem Herzen, das eine Herzenshaltung hat, zu sagen, Herr, ich will mein Bestes geben und wenn ich dabei gestört werde, werde ich dabei gestört. Das ist einfach so. Freunde, ja, es ist wichtig, auch zu lernen, Nein zu sagen. Es ist auch wichtig zu erkennen, wo sind persönliche Grenzen. Aber wir sollten das tun und Paulus im Hinterkopf haben. Ich kann mir Paulus nicht vorstellen, wie er seinen 3. Schiffbruch hat, Missionsreise nach Kleinasien, dann gesteinigt wird und dann sagt, Freunde, jetzt ist 18 Uhr, sorry, aber die Woche war schon zu viel, jetzt reicht's mal her. Also, ich glaube, dass er es wörtlich meint, wenn er schreibt in 1. Korinther 15, 10, sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht, nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Paulus übertreibt nicht, wenn er das wörtlich schreibt. Er sagt, ich kenne die nicht alle, aber ich weiß, ich habe mich mehr abgemüht. Ich habe mehr versucht zu geben. Ich habe beständiger mich hingegeben als sie alle. Und jetzt kommt's, nicht weil er muss, nicht aus Druck, nicht weil er so gesetzliche Last auf sich hat. Oh, keiner mag mich mehr und Gott ist auch beleidigt und eine qualvolle Arbeit. Sondern er sagt, die Gnade Gottes hat mit mir gewirkt. Seine Gnade ist an mir nicht fruchtlos geblieben. Lieber Freund, wenn du verstehst, wenn ich noch tiefer verstehe, dass ich geliebt bin, wie ich bin, dass ich ruhen kann im Hier und Jetzt, inmitten meiner Probleme und Fehler, ist noch nicht alles gut, viele Baustellen. Wenn ich das tief verstanden habe, setzt mich das frei für eine massive Produktivität. Es ist nicht so, dass das Ende ist, ich bin so verliebt in Jesus und ich danke ihm so, dass er mich so liebt, dass ich am Schluss nur noch in der Ecke liege und seine Liebe genieße. Wenn du Jesus begegnest, küsst er in dir das wach, was Gott in dich reingelegt hat. Und das ist eine gesunde und gute Produktivität. Für die bist du gemacht. Und es fühlt sich komplett anders an als Zwang, Druck und sonst was. Ich ermutige dich, wenn du nicht so einen Beruf hast, wenn du sagst, allein dieser Beruf nervt mich schon, ich ermutige dich, geh ins Gebet, bitte den Herrn, dir was Neues zu zeigen. Du bist gemacht dafür, Arbeit nicht nur zu erdulden. Du bist gemacht dafür, Alltag nicht nur zu erdulden. Du bist gemacht dafür, zu machen und es fließt aus deinem Herz raus und am Ende der Woche merkst du, dass du eine unglaubliche Anzahl von Stunden hingelegt hast, einfach weil du es gerne tust, weil du den Menschen gedient hast, weil du ein Herz dafür hast, es für den Herrn zu tun. Und eine Stimme in dir wird dir auch sagen, okay, jetzt brauchst du Ruhe, jetzt musst du runterkommen, ohne Zweifel. Aber wir können lernen, dann auf eine produktive Weise zu ruhen, dass wir nicht nach dem Wochenende genauso gestresst sind wie vorher oder nach dem Urlaub genauso gestresst sind wie vorher. Beim Herrn ankommen ist das Land der Ruhe. Dein Herz ist gemacht, 100% Jesus zu gehören und es funktioniert nicht richtig, wenn du in Kompromiss lebst. Kein Wunder, dass du gestresst bist. Dein Herz ist nicht dafür gemacht, du bist für Heiligkeit ausgelegt. Das ist deine natürliche Umgebung, für die du geschaffen wurdest. Wenn du nahe bei ihm bist, kannst du super produktiv sein. Aber super produktiv heißt nicht gestresst, verplant rumlaufen, sondern es hat immer genug Zeit für den einen, der an deinem Straßengraben liegt. Für den einen, der jetzt will, dass du dich mal hinsetzt zu seinen Füßen und ihm zuzuhören. Ich glaube nicht an ein Level von Produktivität, das so hoch ist, dass wir für diese Sachen keine Zeit mehr haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist eine minderwertige Form von Arbeit. Der Herr hat dich zu größeren Berufen. Amen. Lass uns beten.